Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Patrick Julin. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Wie schnell kommt eigentlich die medizinische Forschung tatsächlich voran? Was hilft den Meeren gegen die Überfischung durch den Menschen wirklich? Und jetzt zuerst, warum ist Lachsforelle mit Zwiebeln und Zitrone besser für uns als ein fettes Schweinskotelett? Mediziner der Universität Florenz haben rund ein Dutzend bereits bestehende Ernährungsstudien nochmals genauer unter die Lupe genommen. Der Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit hat sie besonders interessiert. Die Florentiner untersuchten die Daten von insgesamt 1,5 Millionen Menschen darauf hin, was sie den Aussagen über die Auswirkungen der mediterranen Küche auf die Lebenserwartung und die Gesundheit der Menschen. Die Resultate sind nachzulesen in der aktuellen Ausgabe des British Medical Journal. Dabei stellten die Forscher fest, wer viel Gemüse, Früchte, Getreideprodukte, Fisch und Olivenöl zusammen mit, aber nur ab und zu, einem Glas Rotwein konsumiert, dem oder der geht's länger besser. Peter Balmer ist Chefarzt am Kantonsspital in Winterthur. Balmer beschäftigt sich als Mediziner seit langem mit Ernährungsfragen und ist ein großer Freund der mediterranen Küche. Von Peter Balmer wollte ich vor der Sendung wissen, was denn er als erstes gedacht hat, als er die Publikation las.
Für mich war klar, dass das eigentlich die Bestätigung ist älterer Studien, die in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre erschienen sind und die bereits Ähnliches gezeigt haben. Primär wurde das ja mal in den 50er, 60er Jahren von Amerikaner Ansel Keys beschrieben und seither verfolgt uns das eigentlich durch die Literatur bis heute. Und mich hat das gefreut, weil das zeigt offenbar, dass unsere Annahme, dass mediterrane Ernährungsweise eine Schutzwirkung hat und auch die Sterblichkeit vermindert, wirklich wahr ist.
Genau darum nochmals grundsätzlich gefragt. Welche Elemente machen denn die Mittelmeerküche konkret aus? Was gehört typischerweise nicht dazu? Was andererseits ist unverzichtbar?
Für mich wichtig zu sagen ist primär, dass es nicht um die heutige italienische Küche geht. Es ist eigentlich die Ernährungsweise der 50, 60er Jahre in den Anrainerstaaten des Mittelmeers. Das ist auch in Nordafrika, also und dann Kreta zum Beispiel, Süditalien. Und typisch ist eine Früchte-, gemüsereiche Ernährung mit vielen Getreideprodukten und die Fette sind vor allem in Form von Olivenöl vorhanden. Also typisch zum Beispiel sagen wir heute, dass die Kalorienzufuhr, die Energiezufuhr nicht über 30% in Form von Fetten geschehen soll, aber das war bei den Kretern nicht so. Die haben 50% ihrer Energie in Fett zugeführt, aber davon war über 90% in Form von Olivenöl. Es geht also mehr um die Qualität der Fette und Öle als um die Quantität. Als weiteres Element in der mediterranen Ernährung erscheint der Rotwein. Das ist aber eine gefährliche Geschichte. Gerade als Mediziner hat man Hemmungen, hier eine Empfehlung abzugeben. Was wir mit großer Wahrscheinlichkeit heute sagen dürfen, ist, dass wenn eine Frau nicht mehr als 1 Deziliter Wein täglich und ein Mann nicht mehr als 2 Deziliter Wein täglich konsumiert, dass das sicher nicht schädlich ist und wahrscheinlich eine Schutzwirkung gegen kardiovaskuläre Erkrankungen hat.
Peter Balmer, wie erklären Sie sich als Mediziner denn eigentlich die Wirkung dieser Küche? Was ist denn daran, warum gut für uns?
Wichtig ist die Gesamtheit, die Diversität dieser Küche und als Wirksubstanzen ganz im Vordergrund für mich stehen die sekundären Pflanzenstoffe, die Polyphenole, Vitamin E, Vitamin C, Beta-Carotin, verschiedene Abkömmliche von Gerbsäuren, also die Katechine, das Resveratrol, alles Substanzen, die eine antioxidative Wirkung haben. Aber die allein genommen als Kapseln oder Tablettensupplemente eben nicht wirksam sind. Es gibt große und viele Studien, die zeigen, dass wenn Sie diese Inhaltsstoffe isoliert einfach zusätzlich supplementieren, dass sie keine Wirkung haben. Es braucht die Gesamtheit dieser Ernährung. Sie ist auch sehr faserreich wegen dem vielen Gemüse und den vielen Früchten. Das ist so in etwa das Wichtigste daran.
Oder andersrum gefragt, was spricht denn gegen Fondue, Klöpfer, Beefsteak, Tartar oder Schweinskotelett?
Prinzipiell nicht. Es ist eine Frage der Dosis, wie überall. Wenn Sie das ab und zu konsumieren, wird da kein Problem entstehen. Aber eine regelmäßige Zufuhr solcher Nahrungsmittel ist ungünstig. Sie haben eine hohe Zufuhr von nicht sehr gesunden Fetten. Das ist eben, was ich vorhin gesagt habe, die Qualität der Fette und Öle ist entscheidend. Und es fehlen Ihnen ganz wesentliche andere Bestandteile in der Ernährung, eben zum Beispiel die Fasern, die Nahrungsfasern, die wichtig sind.
Im Sinne der Offenlegung von Interessenbindungen, Sie, Peter Balmer, haben vor einiger Zeit unter anderem ein Kochbuch mitveröffentlicht mit dem Titel Kochen für das Herz. Die mediterrane Küche spielt darin eine große Rolle. Was ist denn aus Ihrem eigenen Kochbuch Ihr Lieblingsrezept?
Es sind sehr viele schöne Rezepte, die Co-Autorin, die Frau Benziger, entworfen hat. Und ich finde zum Beispiel das Poulet-Brüstchen mit Olivenfüllung und Pinienkernen sehr lecker. Aber auch andere Dinge, zum Beispiel die Lachsforelle mit Zwiebeln und Zitronen, ist eine herrliche Mahlzeit. Letztlich können Sie alles durchkochen und werden immer irgendwo Ihren Genuss finden in diesem Kochbuch.
Peter Balmer, Chefarzt am Kantonsspital in Winterthur. Das Buch von Peter Balmer und Erika Benziger heißt Kochen für das Herz und ist unter anderem über die Schweizerische Herzstiftung zu beziehen. Diabetes in Mäusen geheilt. Neues Medikament gegen Brustkrebs entdeckt. Alzheimer gestoppt. Solche oder ähnliche Erfolgsmeldungen springen uns beinahe täglich aus Radio, Fernsehen und Zeitungen an. Wir könnten uns eigentlich fragen, warum überhaupt noch irgendjemand krank ist, warum überhaupt irgendjemand stirbt, wenn doch ein medizinischer Durchbruch auf den nächsten folgt. Die Wahrheit allerdings ist, medizinische Durchbrüche sind in der Realität selten und, um sie zu verwirklichen, braucht es viel Geduld. Eine neue Analyse im Fachmagazin Science hat vor kurzem an den Tag gebracht, wie medizinische Forschung tatsächlich abläuft und wie hoch ihre Erfolgsraten wirklich sind. Odette Frey stellt die Untersuchung vor.
Mühsam, langwierig und frustrierend. So lässt sich der Befund von John Ioannidis zur medizinischen Forschung auf den Punkt bringen. Der Epidemiologe untersuchte zusammen mit seinem Team, wie viel Zeit von der Entdeckung eines Wirkstoffs verstreicht bis zu seiner ersten erfolgreichen Anwendung an Patienten in medizinischen Studien. Das Resultat ist ernüchternd. 24 Jahre im Schnitt dauert diese Forschung. Und dann kann es noch einmal Jahre dauern, bis das Mittel auf dem Markt zugelassen ist und wirklich alle Patienten es erhalten. Bescheidenheit sei da wohl angezeigt, sagt John Ioannidis, der an Universitäten in Griechenland und Boston lehrt.
Just knowing that number probably offers us some sense of humility and some way of conveying to the general public the difficulty of scientific research. This is a very demanding enterprise. I think that we should not really tell the public that we are finding miracles every day.
Medizinische Forschung sei ein schwieriges und langwieriges Unterfangen. Wissenschaftler dürften deshalb der Öffentlichkeit nicht das Bild vermitteln, dass sie medizinische Wundermittel im Tagesrhythmus entdecken würden. Ein typisches Beispiel für eine der Arzneien, die John Ioannidis untersuchte, ist das Brustkrebsmittel Tamoxifen. Es wird sowohl zur Behandlung als auch zur Prävention eingesetzt. Ioannidis untersuchte, wie der präventive Effekt von Tamoxifen entdeckt wurde. Eine lange Geschichte. 1964 wurde der Wirkstoff patentiert. 7 Jahre später zum ersten Mal an Menschen getestet. Nochmal 18 Jahre später zum ersten Mal bei einigen wenigen Frauen zur Brustkrebsprävention eingesetzt. Und erst nach weiteren 9 Jahren wurde die erste große erfolgreiche Studie mit Patientinnen veröffentlicht. 34 Jahre verstrichen also zwischen dem Patent und der großen Studie, welche zeigte, dass Tamoxifen vor Brustkrebs schützen kann.
Ich denke, das ist eine lange Zeitspanne für einen solchen Prozess. Sie könnte aber kürzer werden, wenn wir von den Beispielen, die wir untersucht haben, lernen, von den negativen wie von den positiven.
Ein positives Beispiel ist Indinavir, ein Mittel gegen das AIDS-Virus. Es wurde 1993 in Europa patentiert und stellte schon 4 Jahre später in einer großen Patientenstudie seine Wirksamkeit unter Beweis.
Es war eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschern und klinischen Forschern. Sie hatten von Anfang an ein gemeinsames Ziel, sodass alles sehr rasch ging.
Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern mit verschiedenem Hintergrund sei enorm wichtig. Denn viel zu oft würden Grundlagenforscher nur wenig wissen darüber, was Patienten wirklich brauchen, und umgekehrt hätten Mediziner, die Patienten behandeln, oft zu wenig Einblick in die neuesten Labormethoden. Nur wenn beide sich zusammentäten, könne die Forschung zügig vorangehen. Neben der Geschwindigkeit der Forschung interessiert sich Ioannidis auch für ihre Erfolgsquote. Er analysierte deshalb 100 Entdeckungen der 80er Jahre, etwa neue chemische Substanzen, neue Antikörper oder Impfstoffe, Entdeckungen, die damals als besonders erfolgsversprechend gefeiert wurden. Sie hatten alle ihre Wirksamkeit in Tier- oder in Zellversuchen unter Beweis gestellt. Doch rund 20 Jahre später waren aus den 100 Entdeckungen nur gerade 5 neue Medikamente entstanden. Und nur eines davon sei wirklich ein gutes Medikament.
Out of these 5 actually, only one of them had a wide clinical impact. The other 4 were kind of secondary options or not so widely used drugs.
Die übrigen 95 Arzneien entpuppten sich als wenig oder gar nicht wirksam oder sie hatten zu starke Nebenwirkungen. John Ioannidis kritisiert außerdem, dass allzu oft in der Medizin alte statt neue Substanzen erforscht würden. Ein drastischer Fall sei Vitamin E. Ein altbekannter Stoff, der in den 90ern eine neue Karriere als Herzschutzmittel machte. Doch schließlich stellte sich heraus, hohe Dosen des Vitamins bringen dem Herzen nichts, sondern schaden womöglich.
We should probably focus more on novel interventions, new substances, new technologies, rather than interventions, chemical substances that have been out there for a very, very long time.
Wir sollten uns vermutlich mehr auf neuartige Substanzen konzentrieren. Bei Substanzen, die es schon lange gibt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach zu klein, dass sie noch einen versteckten medizinischen Nutzen haben, den Millionen von Wissenschaftlern bisher übersehen haben.
Lohnt sich medizinische Forschung überhaupt, wenn ihre Leistungsbilanz derart kläglich ist? Ja, sagt Ioannidis, selbst wenn ihre Erfolgsquote noch schlechter wäre und nur eine von 1000 Entdeckungen ein Erfolg wäre, müsste eine Gesellschaft in medizinische Forschung investieren.
Even if it's 1 in 1,000, I would have absolutely no reservation that funding for science is an extremely important priority for a society.
So wichtig die medizinische Forschung auch ist, sie könnte schneller, effizienter und damit wohl auch billiger sein.
Odette Frei. Die Kurzmeldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik hat Hans-Stefan Rüfenacht.
Der größte Kühlschrank des Universums steht seit neuestem in Genf am CERN. Es ist der Teilchenbeschleuniger LHC, der letzte Woche einen Bilderbuchstart hinlegte. Wir haben live davon berichtet. Im Inneren des LHC müssen Temperaturen von minus 271 Grad Celsius herrschen, sonst fliegen die rasenden Protonen aus ihrer Bahn. Schon beim Start war die Kühlung die Schwachstelle der Riesenmaschine. Und wie das CERN diese Woche meldete, ging schließlich einer der riesigen Transformatoren kaputt, die das Kühlsystem mit Strom versorgen. Am letzten Sonntag wurde die 30 Tonnen schwere Apparatur deshalb ausgetauscht und die Kältetechniker am CERN haben diese Woche mit Hochdruck daran gearbeitet, den Beschleuniger wieder auf die nötige Temperatur herunterzukühlen. Das ist ihnen geglückt und inzwischen haben die Physiker wieder damit begonnen, die Protonen kreisen zu lassen. Der nächste Schritt wird nun sein, die beiden Protonenstrahlen in Form zu bringen. Die Protonen des Strahls sollen nämlich in kleinen Bündeln von etwa 11 Zentimetern Länge durch den Ring fliegen. Ohne diese Bündelung würde sich der Strahl auflösen und wäre nicht mehr für Experimente zu gebrauchen. Kuhfladen sind alles andere als langweiliger Mist. Auf Kuhfladen wachsen nämlich Pilze und diese Pilze haben erstaunliche Fähigkeiten. Forscher von der Miami University im amerikanischen Ohio haben die Pilze mit Hochgeschwindigkeitskameras fotografiert. So konnten sie beobachten, wie diese Pilze ihre Sporen in die Umwelt katapultieren. Die winzigen Sporen, die zwischen 10 Mikrometer und einem halben Millimeter groß sind, fliegen mit 25 Metern pro Sekunde durch die Luft. Das sind umgerechnet 90 Stundenkilometer, also ganz schön schnell. Doch vor allem beeindruckt waren die Forscher von der Beschleunigung. Mit bis zu 180.000 G werden die Sporen nämlich beschleunigt. Das ist 180.000 Mal die Beschleunigung im freien Fall. Höhere Werte hat man bisher nur bei Nesselzellen von Quallen gefunden. Und als Vergleich, beim Start eines Space Shuttles wirkt eine Beschleunigung von gerade mal 3 G auf die Astronauten. Auch die zurückgelegte Distanz der Pilzsporen ist beträchtlich. Sie fliegen bis zu 2,5 Meter weit. Diese Distanz ist nötig, weil Pilzsporen, damit sie keimen können, zuerst von pflanzenfressenden Tieren gefressen werden müssen und diese stecken ihre Nase ungern in den eigenen Kot. Plastikschüsseln und Babyshoppenflaschen aus Polycarbonat enthalten Bisphenol A. Dieser chemische Stoff steht seit einiger Zeit im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Studien an Mäusen und Ratten haben gezeigt, dass Bisphenol A auf das Hormonsystem der Tiere wirkt. Im Fachblatt der amerikanischen medizinischen Gesellschaft JAMA wurde diese Woche nun ein weiterer besorgniserregender Hinweis veröffentlicht. Menschen, die im Urin eine hohe Konzentration an Bisphenol A aufweisen, leiden deutlich häufiger an Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten als Menschen mit wenig Bisphenol A im Urin. Ob die Chemikalie die Ursache ist für das erhöhte Krankheitsrisiko, können die Forscher zwar noch nicht sagen. Doch viele Wissenschaftler sind schon lange besorgt und halten die derzeit gültigen Grenzwerte für Bisphenol A in Europa und den USA für zu hoch.
Sie hören Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Und jetzt stechen wir in See. Über 80 Millionen Tonnen Fisch holen Fischer und Fischfabriken jedes Jahr aus dem Meer. Bleibt die jährliche Fangmenge auf diesem Niveau, dann brechen die Bestände in spätestens 40 Jahren vollkommen zusammen, warnten Experten vor kurzem. Bereits heute leben zum Beispiel im Nordatlantik 100 Mal weniger Dorsche als in den 60er Jahren. Trotz dieser düsteren Aussichten laufen die Fischereiflotten unvermindert aus und die bestehenden Fangbeschränkungen scheinen nichts zu nützen. Eine neue Studie im Fachmagazin Science zeigt nun aber, dass es eine Schutzmaßnahme gibt, die das Zeug hat, die Überfischung zu stoppen. Thomas Häusler berichtet über einen Hoffnungsschimmer am Meereshorizont.
Es ist nicht so, dass niemand den Irrsinn der Überfischung stoppen wollte. In den meisten Meeresregionen gibt es für viele Fischarten Fangquoten. Jedes Jahr werden sie festgesetzt und die Fischer dürfen so lange ihre Netze auswerfen, bis die Quote ausgereizt ist. Dann stoppen die Behörden die Saison. Nur leider funktioniert dieses System nicht, sagt der Umweltökonom Christopher Costello. Denn es setze für Fischer falsche Anreize.
The incentive is to say, well, gee, I better fish as hard as I can, because as soon as that quota is hit, they're going to close the season. So
jeder Fischer denkt doch da, Mann, ich muss so fleißig wie irgend möglich fischen. Überall auf der Welt führt dies zu stetigen Aufrüstungen. Größere Boote oder Netze, größere Crews. Es entbrennt ein wahres Rennen um die Fischer.
Wie drastisch sich dieses Rennen auswirken kann, zeige die Heilbutfischerei im US-Bundesstaat Alaska. Bereits nach 2 bis 3 Tagen sei die Heilbutsaison vor Alaska auch schon wieder vorbei, weil die Quote erreicht sei. Die aufgerüsteten Fischtrawler leeren die Weltmeere trotz der Fangquoten. Denn in vielen Fällen sind diese zu hoch angesetzt, zum Beispiel weil politischer Druck im Spiel ist. Doch der Umweltökonom Christopher Costello kennt ein Rezept gegen die Fischereikrise. Es heißt persönlich zugeteilte Quoten oder im englischen Kürzel ITQ.
Im ITQ-System bekommt jeder Fischer einen fixen Anteil an der wissenschaftlich festgelegten Fangquote als festes Eigentum. Das wirkt wie bei einem Haus. Wenn Sie es besitzen, tragen Sie mehr Sorge dazu. So geben auch ITQs den Fischern einen Anreiz, maßvoll zu fischen. Denn je mehr Fische es gibt, desto mehr ist der Quotenanteil eines Fischers wert.
Solche ITQ-Systeme gibt es seit einigen Jahren in manchen Regionen, etwa in Alaska, Neuseeland oder Island. Christopher Costello hat nun zusammen mit Kollegen Fischereizahlen aus 11.000 Regionen und über eine Zeitspanne von 50 Jahren zusammengetragen und analysiert, um herauszufinden, ob die persönlich zugeteilten Quotenanteile sich tatsächlich positiv auf die Fischbestände auswirken.
What we found was really striking. Fisheries managed with catch shares don't just slow the collapse rate, they actually can prevent it.
Frappierend nennt Christopher Costello das Ergebnis der Analyse. Dort, wo Fischer Anteile an der Fangquote besitzen, dort kollabierten die Fischbestände nur halb so oft. Vielmals nahm die Zahl an Fischen sogar zu. Das habe sich in fast allen Regionen mit persönlichen Fangquoten gezeigt und bei fast allen Fischarten. Das sei wahrhaftig eine Win-Win-Situation, sagt der Ökologe Stephen Gaines, der an der Analyse beteiligt war. Die Verantwortung der Fischer für ihre eigenen Quoten führe zur Erholung der Fischbestände und damit zu größeren Profiten.
Stewardship promotes ecological recovery, which in turn drives increased profits. It is truly a win-win situation.
Der isländische Fischereiökonom Ragnar Arnarsson hält die neue Studie zu den ITQs für sehr wichtig.
This is a pretty important paper. ITQs are getting more and more common around the world in various fisheries.
Die persönlichen Fangrechte würden zunehmend eingeführt und da sei es wichtig zu zeigen, dass sie wirksam seien. Ragnar Arnarssons Heimat Island ist ein ITQ-Pionier. Seit 1976 wird dort der Fang von immer mehr Arten so gesteuert. Mit Erfolg, sagt Ragnar Arnarsson. Viele Bestände hätten seither zugenommen.
Many of the most important fish stocks have expanded very substantially.
Auch die Autoren der neuen Studie berichten von bemerkenswerten Erfolgen. Christopher Costello erzählt von der Heilbuttfischerei vor Alaska, von der vorher schon die Rede war.
In that halibut fishery that I mentioned, the season lengthened from a couple of days out to 8 months.
In Alaska seien vor einigen Jahren persönliche Fangquoten eingeführt worden und prompt sei die Dauer der Fangsaison von ein paar Tagen auf 8 Monate gestiegen. Dadurch können die Fischer viel Geld sparen, weil sie mehr Zeit haben für den Fang und weniger in immer effizienteres Material investieren müssen. Bevor in Alaska das ITQ-System für Heilbutt eingeführt worden war, holten die Fischer im Schnitt 6% mehr aus dem Meer, als sie eigentlich durften. Danach fischten sie 8% weniger als ihre persönliche Quote erlaubte. Und sie verlangten gar eine vorübergehende Reduktion der Gesamtquote, weil sie hofften, dass sich damit der Heilbuttbestand erholt und sie so später wieder mehr fischen könnten. Oft profitieren aber nicht nur die Fischart, für die ein ITQ-System eingeführt wurde, und ihre Fänger, sondern das ganze Ökosystem. So setzten in Alaska die Fischer des Kohlenfisches 40% weniger Haken ein, nachdem sie persönliche Quoten erhalten hatten. Dadurch sank der Beifang nicht essbarer Fische beträchtlich. Noch setzen nur wenige Regionen auf das ITQ-System. Ursprünglich wurde es als ökonomisches Mittel eingeführt, um die Effizienz der Fischerei zu steigern. Darum hat es bei vielen Gewerkschaften und Umweltgruppen einen schlechten Ruf. Sie befürchten, dass die großen Fischereikonzerne die handelbaren Fangrechte von den kleineren Fischern aufkaufen und dass es damit zur starken Konzentration in der Branche kommt. Zum Teil sei das tatsächlich passiert, gibt Fischereiökonom und Studienautor Christopher Costello zu. Aber es gäbe auch sozial verträgliche Varianten.
Wir müssen das ITQ-System für jede Region und für jedes Ökosystem anpassen. So kann es für die Natur und alle am Fischfang beteiligten Menschen das Optimum bewirken.
Ihre Studie habe nun gezeigt, dass persönliche Fangquoten nicht nur ein Instrument zur Effizienzsteigerung sei, sagt Christopher Costello, sondern dass die ITQs die Überfischung stoppen könnten. Darum werde die Diskussion um persönliche Fangquoten nun wohl ganz neu lanciert. Für die Meere und die Fische darin ist es dafür höchste Zeit.
Das war ein Beitrag von Thomas Häusler. Und das war's von Wissenschaft DRS2. Uns hören Sie jeden Samstag nach den Mittagsinformationen um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 News. Es gibt uns übrigens auch im Abonnement, und zwar als Podcast, zu finden im Internet unter der Adresse wissenschaft.drs.ch. Für diese Sendung verantwortlich ist Odette Frey. Am Mikrofon war Patrick Tschudin.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.